Ihr kennt sicher Slogans wie Leben ist, was du draus machst. Liebe ist, was du draus machst. Oder auch Wohnen ist, was du draus machst. Was du draus machst. Und das am Karfreitag. Ich finde allerdings, es passt zum Karfreitag, denn der Predigttext, ich finde, da passt der Slogan zu Kreuzigung ist, was du draus machst. Ich lese aus Lukas 23 die Verse 33 bis 49. Als sie zu der Stelle kamen, die Schädel genannt wird, nagelten die Soldaten Jesus ans Kreuz und mit ihm die beiden Verbrecher, den einen links, den anderen rechts. Jesus sagte, Vater, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Dann losten die Soldaten untereinander seine Kleider aus. Das Volk stand dabei und sah bei der Hinrichtung zu. Die Ratsmitglieder verhöhnten Jesus. Anderen hat er geholfen. Jetzt soll er sich selbst helfen, wenn er wirklich der ist, den Gott uns zum Retter bestimmt hat. Auch die Soldaten machen sich lustig über ihn. Sie gingen zu ihm hin, reichten ihm Essig und sagten, hilf dir selbst, wenn du wirklich der König der Juden bist. Über seinem Kopf hatten sie eine Aufschrift angebracht. Dies ist der König der Juden. Einer der Verbrecher, die mit ihm gekreuzigt worden waren, beschimpfte ihn. Bist du denn nicht der versprochene Retter? Dann hilf dir selbst und uns. Aber der andere wies ihn zurecht und sagte, nimmst du Gott immer noch nicht ernst? Du bist doch genauso zum Tode verurteilt wie er, aber du bist es mit Recht. Wir beide leiden die Strafe, die wir verdient haben. Aber der da hat nichts Unrechtes getan. Und zu Jesus sagte er, denk an mich, Jesus, wenn du deine Herrschaft antrittst. Jesus antwortete ihm, ich versichere dir, du wirst noch heute mit mir im Paradies sein. Es war schon etwa 12 Uhr mittags. Da verfinsterte sich die Sonne und es wurde dunkel im ganzen Land bis um 3 Uhr. Dann riss der Vorhang im Allerheiligsten im Tempel mitten durch und Jesus rief laut, Vater, ich gebe mein Leben in deine Hände. Mit diesen Worten starb er. Als der römische Hauptmann, der die Aufsicht hatte, dies alles geschehen sah, pries er Gott und sagte, wahrhaftig, dieser Mensch war unschuldig. Er war ein Gerechter. Auch all die Leute, die nur aus Schaulust zusammengelaufen waren, schlugen sich an die Brust und kehrten betroffen in die Stadt zurück, nachdem sie gesehen hatten, was da geschah. Alle Freunde von Jesus aber standen weit entfernt, auch die Frauen, die seit der Zeit seines Wirkens in Galiläa mit Jesus gezogen waren. Die Frauen sahen dies alles mit an. Da wird von der Kreuzigung berichtet. Und dieser Lukas, der schreibt nicht darüber, wie sich Jesus fühlt, wie sehr er gelitten hat, wie brutal so eine Kreuzigung ist. Nein, in diesem Text wird vor allen Dingen beschrieben, was die verschiedenen Menschen machen, was sie sagen und was sie tun. Dazu einige Beobachtungen. Wie es sich gehört, fangen wir natürlich bei Jesus an. Jesus, der auf die Menschen schaut. Was tut er also? Was tut Jesus bei seiner eigenen Kreuzigung? Er hat mal wieder, möchte man sagen, er hat mal wieder nur Augen für die Menschen. Die Menschen, die ihm das gerade antun, die ihn gerade kreuzigen. Und die Verbrecher, die neben ihm gekreuzigt werden. Er wird ans Kreuz genagelt und was sagt er? Vater, vergib ihnen. Sie wissen nicht, was sie tun. Vater, zahl ihnen das bitte heim. Das wäre eine natürliche Reaktion. Aber das will Jesus nicht. Er will, dass vergeben wird. Darum lässt er das mit sich machen. Er ist den Menschen zugewandt. Stellvertretend für uns stirbt er. Der Lohn, den die Sünde zahlt, ist der Tod, schreibt Paulus an die Römer. Und wer sich schuldig macht, muss sterben, lässt Gott Hesekiel sagen. Jesus stirbt diesen Tod des Sünders für uns, damit wir Menschen, die wir in Sünde leben, die wir in Verunsicherung Gott gegenüber leben, nicht ewig von Gott getrennt sind, nicht ewigen Tod erleiden müssen. Darum stirbt Jesus stellvertretend, weil er Vergebung will. Es geht Jesus nicht um sich, es geht ihm um uns Menschen, um die Menschen, die damals bei der Kreuzigung da waren und um uns, die wir heute Morgen hier sitzen. Für uns bittet Jesus um Vergebung. Jesus ist der Einzige in diesem Text, der sich nicht um sich selbst dreht, der nicht nur auf sich schaut. Er bittet nicht, Vater, vergib mir oder tu mir noch was Gutes. Nein, für uns bittet er um Vergebung. Und dem Verbrecher, dem sagt, denk an mich, dem gewährt er Vergebung. Er verspricht ihm sogar das Paradies. Wer Jesus um Vergebung bittet, dem gewährt er sie. Und Gott bestätigt das, was Jesus macht. Gott bestätigt es, indem er den Vorhang im Tempel zerreißen lässt. Der Vorhang, der trennte die normalen Menschen, die im Tempel waren, vom Allerheiligsten, da wo Gott war. Da durfte nur ganz selten mal ein Priester rein und auch nur nach vielen und aufwendigen Vorbereitungen. Und dieser Vorhang zerriss. Die Trennung zwischen Gott und Mensch, zwischen Himmel und Erde, ist aufgelöst. Kreuzigung ist, was du draus machst. Und Jesus macht aus der Kreuzigung die Chance zur Versöhnung mit Gott. Jesus macht aus der Kreuzigung eine Rettung. Aus dem Todesurteil wird die Einladung zum Leben. Kreuzigung ist, was du draus machst. Was machen die anderen? Jesus, der nur auf die Menschen geschaut hat. Und die Menschen? Klar, die Menschen schauen auf Jesus. Die einen, um ihn zu verspotten, die anderen, weil sie berührt sind und weil es was in ihrem Herzen verändert. Da hängt dieser Mann am Kreuz. Und abseits stehen nur seine Freunde. Die lassen sich dann nicht mit reinziehen. Vielleicht haben sie Angst, das kann man auch verstehen, aber ich glaube, es geht auch gar nicht so sehr um sie. Dieser Mann am Kreuz, der fordert eine Reaktion heraus, gerade von den Leuten, die nicht oder noch nicht seine Freunde sind. Da sind die beiden Verbrecher, die mit ihm gekreuzigt sind. Wir leiden die Strafe, die wir verdient haben. Das erkennt der eine Verbrecher. Er geht offen mit seiner Schuld um. Er redet sie nicht schön. Wir haben den Tod verdient, Jesus nicht. Und dann bittet er. Er bittet Jesus, denk an mich, Jesus. Und Jesus verspricht es. Und mehr noch, er sagt ihm das Paradies zu. Bei diesem Mann können wir lernen, mit Schuld umzugehen. Es geht nicht um Schuldgefühle, sondern es geht um die viel tiefer liegenden Versäumnisse, um die Punkte in unserem Leben, wo wir schuldig geworden sind, an Gott und an unserem Mitmenschen. Und auch wo wir als Mensch einfach schuldig sind. Da gilt es, sich zu stellen, wie dieser Verbrecher. Wir sind schuldig. Aber wir müssen nicht da stehen bleiben, dass wir unsere Schuld einsehen, sondern wir dürfen dahin kommen, dass wir Jesus bitten, denk an mich. Denk an mich, dann vergibt er. Alles, was uns belastet, will er wegnehmen. Alles, was uns von Gott trennt. Kreuzigung ist, was du draus machst. Und dieser eine Verbrecher macht aus der Kreuzigung einen Neuanfang. Und Jesus belohnt ihn dafür mit ewigem Leben. Auch der Hauptmann reagiert auf Jesus. Als Jesus gestorben ist, bekennt er: Wahrhaftig, dieser Mensch war unschuldig. Er war ein Gerechter. Die anderen Evangelien überliefern sogar, dieser Mann war wirklich Gottes Sohn. So kann das sein, wenn man auf Jesus schaut. Man ist herausgefordert, sich seine eigene Meinung zu bilden. Und der Hauptmann hat sich seine Meinung gebildet. Er hat aus der Kreuzigung ein Bekenntnis gemacht. Er sieht etwas, verarbeitet es, denkt drüber nach, macht ein Bekenntnis. Vielleicht war er der Kopfmensch, vielleicht liegt es auch einfach dran, dass es ihn jetzt nicht so existenziell betraf wie den Verbrecher am Kreuz. Aber er erkennt etwas über Gott, was er in einem Bekenntnis zum Ausdruck bringt. Andere machen aus der Kreuzigung etwas ganz anderes. Da sind die Mitglieder des Hohen Rats. Sie haben nur Spott für Jesus übrig. Hilf dir selbst, sagen sie. Du hast ja auch anderen geholfen. Sie machen aus der Kreuzigung eine Selbstbestätigung. Endlich haben sie diesen Jesus vom Hals. Der nervte vielleicht. Endlich können sie wieder leben, wie sie es wollen. Ohne dass da dieser Jesus dazwischen funkt. Ohne dass dieser Jesus ihnen sagt, wo sie falsch sind. Ohne dass er ihnen versucht zu erklären, wie Gott sich das alles wirklich vorstellt. Hallo? Wer weiß denn hier über Gott Bescheid? Doch wohl Sie. Sie sind der oberste Rat. Parlament und Kirchenleitung in einem. Wenn einer weiß, wie es läuft, dann Sie. Und dann kam da dieser unangenehme Prediger vom Lande. Ja, den haben Sie jetzt reingelegt. Das hat er davon. Jetzt stirbt er am Kreuz. Allen hat er immer helfen wollen, allen hat er geholfen. Jetzt kann er mal zeigen, ob er wirklich so ein frommer Mann ist. Jetzt soll er sich mal selber helfen. Oder sich selber von seinem Gott helfen lassen. Wir werden ja schon sehen, wer hier wirklich über Gott Bescheid weiß. Das, was dieser Jesus gesagt hat, was er gemacht hat, das wollen wir nicht hören. Und das müssen wir zum Glück auch nicht mehr hören. Kreuzigung ist das, was du draus machst. Für den Hohen Rat ist Kreuzigung das Fest der Selbstbestätigung und auch ein bisschen das Fest der Rache. Und ich muss gestehen, damit sind sie mir oft sehr ähnlich. Ich bin doch Christ, ich gehe doch in die Gemeinde. Wer, wenn nicht ich, sollte denn wissen, wie es läuft? Klar, manchmal meint vielleicht der Pastor oder irgendeiner von den besonders frommen Geschwistern, dass er es besser wisse. Dass er wisse, wie ich anders leben solle. Manchmal begründen die das sogar mit der Bibel. Aber das ist mir doch wurscht. Was wissen diese weltfremden Spinner denn vom wirklichen Leben? Ich höre mir das lieber gar nicht erst an. Kreuzigung, das Fest der Selbstbestätigung. Und Kreuzigung auf jeden Fall auch das Fest der Schadenfreude. Das machen die Soldaten daraus. Ob Jesus unschuldig ist oder nicht, egal. Sie spotten munter. Wenn jemand am Boden liegt, am besten nachtreten. Und sie raffen zusammen, was sie ihm abnehmen können, seine Kleider. Und sie verlosen es. Möglichst viel für sich selbst rausschlagen. Und dann gegen alle sticheln. König der Juden, das schreiben sie übers Kreuz. Jesus ist ja verurteilt worden, weil man ihm vorgeworfen hat, er will König der Juden sein. Der Hohe Rat hat ihm das vorgeworfen. Und die Soldaten verspotten Jesus und sie sticheln auch noch gegen den Hohen Rat, indem sie König der Juden übers Kreuz schreiben. Ihnen ist da nichts heilig. Und auch sie rufen, hilf dir doch selbst. So wie die Mitglieder des Hohen Rates. Das Einzige, was sie im Leben kennen, sich um sich selbst drehen. Jesus hängt da, weil er ihnen helfen will, ihnen, nicht sich selbst. Aber das verstehen sie gar nicht. Hilf dir selbst. Das ist alles, was in ihr Weltbild, in ihren Kopf reingeht. Alles dreht sich um sie selbst. Dass Jesus anders ist, das können sie nicht sehen. Kreuzigung ist, was du daraus machst. Aber die Soldaten machen gar nichts draus. Sie spotten munter weiter. Sie sind schadenfroh. Sie drehen sich um sich selbst. Das, was eigentlich geschieht, das lassen sie nicht an sich ran. Und so ähnlich ist es auch beim Verbrecher am Kreuz, der andere Verbrecher. So wie die Soldaten und Ratsmitglieder verspottet und beschimpft er Jesus. Bist du denn nicht der versprochene Retter? Dann hilf dir selbst und uns. Seine eigene Schuld ist kein Thema für ihn. Dass er am Kreuz hängt, das scheint er nicht als Strafe zu sehen für seine Verbrechen. Es ist vielleicht eine Not, ein Schicksal, aber nicht seine Schuld. Er hat in dieser Situation kein Schuldbewusstsein, sondern nur beißenden Spott. Sein Ruf zu Jesus, hilf dir selbst und uns, war wohl keine ernsthafte Bitte. Er rechnet nicht mit der Hilfe von Jesus. Er hat keine Sicht für Schuld und Strafe. Er hat keine Einsicht. Er scheint eher resigniert im Blick auf sein Ende zu sein. Er verendet jetzt halt. Er ruft nicht nach Hilfe. Er ist bitter und hart. Oft sind auch heute Menschen am Ende ihres Lebensweges bitter und hart. Wir leben unser Leben und tun, was wir für richtig halten oder für nützlich. Dabei wird jeder schuldig. Das ist selbstverständlich. Aber die Einsicht, die ist nicht selbstverständlich. Wie kämen wir dazu, uns mit diesem Ganoven am Kreuz zu vergleichen? Wir sind doch nicht so kriminell, dass wir Strafe verdienen oder gar die Todesstrafe. Die gibt's auch gar nicht mehr und schon gar nicht die am Kreuz. Bitter und hart. Da ist ein Mann, der hat Streit mit seinen Kindern, seinen Nachbarn und seinen Kollegen. Die Frau hat ihn auch schon verlassen. Er ist allein zu Hause. Er ist einsam, krank und verbittert. Vielleicht sagt er sich manchmal, ja, ich bin selber schuld. Aber er unternimmt nichts, er verändert nichts. Selbst das Bedauern der eigenen Schuld ist Selbstmitleid und kein Bekenntnis. Sein Hauptfehler ist und war, dass er nur auf sich selbst sieht. Selbst beim Bekennen der eigenen Schuld dreht er sich um sich selbst. Da bleibt ihm nur Bitterkeit, wie dem Verbrecher am Kreuz. Kreuzigung ist, was du draus machst. Aber bist du dir selbst gegenüber ehrlich genug, überhaupt irgendwas machen zu können? Oder machst du aus der Kreuzigung das Fest der Bitterkeit und Resignation? All die Leute, die nur aus Schaulust zusammengelaufen waren, schlugen sich an die Brust und kehrten betroffen in die Stadt zurück. Das Schlagen an die Brust, das war ein Zeichen der Betroffenheit oder der Reue. Und der Hauptmann, der sagt wahrhaftig, dieser Mensch war unschuldig, er war ein Gerechter. Ein Verbrecher fängt am Ende seines Lebens nochmal ganz neu mit Jesus an. Ein anderer Verbrecher verspottet Jesus nur. Genau wie die Soldaten und die Mitglieder des Hohen Rates. Sie erkennen nicht, dass Jesus gerade den Weg zu Gott frei macht. Und bei dieser gegensätzlichen Beurteilung ist es bis heute geblieben. Ein prominenter Sänger sagt, ich betrachte Jesus mehr als eine historische Gestalt, weniger als eine Person, die für mich gekreuzigt worden sein soll. Da hat er es nicht verstanden. Auf der anderen Seite hören wir oft in Liedern, ich zitiere jetzt von Bob Dylan, da ist ein Mann am Kreuz und der ist für dich gekreuzigt. Glaub an seine Kraft, sie reicht aus, um bestehen zu können. Kreuzigung ist, was du draus machst, was machst du draus? Jesus ist am Kreuz für alle Sünden gestorben. Selbst am Kreuz hat er für seine eigenen Mörder gebetet. Vater, vergib ihnen. Und wenn er auch dem Verbrecher, der neben ihm hing, vergeben hat, wie viel mehr gilt das Angebot für dich? Kümmere dich nicht darum, ob du deiner Meinung nach groß oder klein oder viel oder wenig Sünden hast, ob dich viel belastet, du Probleme hast oder ob es dir einfach nur gut geht. Alles, was du tun kannst, sieh auf Jesus. Mach es nicht wie der erste der beiden Verbrecher, der nur auf sich schaut, sondern wie der zweite. Sieh auf Jesus, glaub an ihn. Träum zu, dass er dein Leben in Ordnung bringt und dass er dir deine Schuld vergibt. Sieh auf Jesus, halte dich an Jesus. Keiner, der sich an ihn wendet und keiner, der an ihn glaubt, wird verloren gehen. Wenn es dir schwerfällt zu glauben, dann bete, wie es auch ein Soldat in der Bibel tut. Herr, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Oder sag einfach, sei mir Sünder gnädig. Das ist das Beste, was du aus der Kreuzigung machen kannst. Es gibt sonst keinen, der das für dich getan hat, dass er am Kreuz gestorben ist. Was soll Gott mehr tun? Was kann Gott mehr tun, als seinen Sohn für dich zu opfern? Am Kreuz hat Jesus seine Arme ausgebreitet. Das ist seine dringende Einladung. Lass dich mit Gott versöhnen. Komm in Jesu Arme. Das ist die Botschaft von Karfreitag. Gott hat dich unendlich lieb. Das wird durch die Kreuzigung deutlich. Was machst du daraus? Wir haben eine kurze Stille und dann bete ich. Jesus, du siehst, wo wir stehen, heute an diesem Karfreitag, und wo wir in der Beziehung zu dir stehen, ob wir dir gegenüber gleichgültig sind, ob wir das, was wir über dich wissen, nutzen, um uns selbst zu stärken, aber dich nicht an uns heranlassen, oder ob wir vielleicht neu mit dir anfangen wollen. Jesus, bitte hilf unserem Unglauben und sei uns gnädig. Amen.